So, jetzt den zweiten Teil der Vorlesung, nachdem wir eine Viertelstunde später angefangen haben, wird es natürlich auch ein bisschen länger dauern. Spätestens um halb ist es dann vorbei. Diese versprochene Einführung in kryptografische Verfahren, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Geschichte. Da gibt es Spezialvorlesungen. War irgendjemand in einer Veranstaltung zur Informationssicherheit schon von Ihnen? Sie haben Sie da, war das ein Praktikum oder eine Vorlesung?
Ich war nicht an diesem Hof, nicht an der Uni.
Dann kennen Sie vielleicht Teile davon. Also es gibt hier durchaus auch Lehrveranstaltungen, die darauf spezialisiert sind. Ich dachte mir aber, wenn wir schon Verschlüsselung irgendwie die ganze Zeit ansprechen, möchte ich sicherstellen, dass alle zumindest mal so die Grundbegriffe kennen. Wie gesagt, man kann da ganz viel im Detail dazu machen, das ist ein eigenes Arbeitsgebiet. Und ich versuche jetzt nur sozusagen das zusammenzustellen draus, was man als Anwender tatsächlich kennen sollte. Ein Name, der bekannt ist in dem Bereich, ist Bruce Schneier. Das ist natürlich auch Professor in den USA, der sozusagen das Lehrbuch dazu geschrieben hat, oder eins der bekanntesten Lehrbücher Applied Cryptography. Und ich habe ein deutschsprachiges Lehrbuch auch noch angegeben. Das wären zwei Bücher, wo man eben eigentlich alles findet, was man dazu nachschlagen will vielleicht. Ja, das wird ein bisschen anders jetzt, es wird nicht technisch, aber es wird ansatzweise manchmal ein bisschen mathematisch. Aber so schlimm ist es insgesamt gar nicht, was man da braucht, weil ich eben in die Details dann nicht wirklich einsteigen will. Also wofür braucht man solche kryptografischen Techniken grundsätzlich? Na, wir haben es ja gerade gesehen, insbesondere dazu, dass jemand nicht an Informationen rankommt, die nicht für ihn bestimmt ist. Das heißt, wir haben Kommunikation zwischen zwei Parteien und dort gibt es verschiedenste Dinge, die man damit für die Kommunikation sozusagen, die zwischen den beiden Parteien ausgetauscht wird, was man da anfangen kann. Insbesondere ganz wichtig ist die Vertraulichkeit dieser Information. Das heißt, dass man die Information, die ausgetauscht wird, nicht, dass die ein anderer nicht lesen kann, also quasi nicht abhören kann. Eine zweite wichtige Sache ist die Integrität, das heißt, dass die Nachricht erhalten bleibt und nicht eine andere Nachricht ankommt, als geschickt wurde. Das Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn Sie einen Brief, eine Nachricht haben, ein Blatt Papier, stecken das in ein Briefkuvert, kleben das zu und machen vielleicht noch irgendwie einen Stempel drauf oder so, dann ist es sozusagen von außen nicht zu lesen und es ist identifiziert sozusagen, dass es von Ihnen kommt und es ist auch versiegelt. In dem Sinne, es kann also jemand nicht so ohne weiteres austauschen, ohne das Siegel zu brechen. Ja, wenn man jetzt so einen Stempel drauf macht oder unterschreibt, dann ist das noch ein anderer Aspekt, der da noch nicht erwähnt war, nämlich die Identität von Kommunikationspartnern sicherzustellen. Authentisierung, also ein ganz wichtiges Thema. Und auch nicht nur die Authentisierung, sozusagen zu sagen, diese Nachricht, die ich jetzt kriege, die stammt von einer bestimmten Person oder einem bestimmten System, sondern auch die andere Sache sicherzustellen, ich habe eine Nachricht von einer bestimmten Person gekriegt und der kann nicht nachträglich behaupten, er hat das gar nicht geschickt. Das ist ja auch was häufig passiert, dass Nachrichten mit gefälschten Absendern geschickt werden. Da geht es also um die Zurechenbarkeit einer Information an den Urheber. Non-repudiation sozusagen ist der englische Begriff, also dass jemand nicht zu Unrecht behaupten kann, er hat das gar nicht geschickt. Ja, wofür braucht man das bei Multimedia im Netz? Ganz klar für DRM, nämlich Verschlüsselung und dann für Entschlüsselung nur für die, die eine Lizenz haben. Aber an anderen Stellen schon auch, nämlich an verschiedenen Stellen habe ich gesagt, zum Beispiel so eine Lizenz besteht aus zwei Teilen. Da ist irgendwie beschrieben, was die Rechte sind und es ist beschrieben, es sind irgendwie Identitäten beschrieben und die Schlüssel dazu. Und die Dinge müssen ein Paket sein, die dürfen nicht voneinander getrennt werden können, weil man dann natürlich die Schlüssel rausnehmen kann oder die Rechte verändern kann. Das heißt, auch da muss man sozusagen die Integrität von der Nachricht sicherstellen, also das Ganze sozusagen einpacken. Dann ist es natürlich bei Zahlungsprozeduren, die ja auch eine Rolle spielen bei digitalen Medien, haben wir ja gesehen, ganz wesentlich, dass ich den Geschäftspartner identifizieren kann. Eine Authentisierung ist da ganz wesentlich. Alles, was elektronisches Geld betrifft, hat natürlich eine Menge mit Kryptographie zu tun. Und, das ist aber jetzt nicht auf Medien speziell bezogen, wenn persönliche Daten übertragen werden, werden wir die natürlich auch schützen können. In der Kryptographie haben wir so das Gefühl, dass das bloß zwei Leute sind oder vielleicht ein paar Freunde drumherum, die sich da unterhalten. Da wird immer von Alice und Bob geredet, was einfach Namen sind für Partei A und Partei B. Und dann gibt es immer noch verschiedene andere drumherum. Also ein Sender will eine Nachricht zum Empfänger schicken und ein Dritter soll es nicht mitbekommen. Wenn man das mathematisch ganz einfach hinschreiben will, dann sagt man, man hat also eine Nachricht M und eine verschlüsselte Nachricht, die heißt jetzt C für Ciphertext. Ich muss noch weiter hier leider. Schade, aber. Oh. C für verschlüsselt, wie Ciphertext auf Englisch. Und die Verschlüsselung heißt, ich nehme die Nachricht und kriege den Ciphertext raus. E ist die Funktion, die man aus dem M das C macht. Entschlüsselung heißt, dass ich die Gegenfunktion habe, die nennt man dann auf D und sagt, dass die Entschlüsselung von dem Ciphertext liefert mir die Nachricht M. Eine Sache ist ganz wichtig, das nennt sich Kerckhoff-Prinzip. Diese Algorithmen, mit denen ver- und entschlüsselt wird, D und E, die sollten nicht das Geheimnis sein. Die sollten bekannt sein, die sollte jeder kennen. Das Geheimnis muss woanders stecken. Also sozusagen durch nicht bekannte Algorithmen das zu geheim zu halten, ist der falsche Weg. Es ist auch ein Fehler, der also im Medienbereich an vielen, vielen Stellen gemacht wird, dass man glaubt, wenn man Algorithmus geheim hält, dann hätte man damit irgendwas gewonnen. Die sind eben sehr oft auch dann auswendig zu machen durch Reverse Engineering und alle möglichen anderen Lücken. Also ich brauche ein anderes Geheimnis, nämlich Schlüssel. Das bedeutet, E hat einen zusätzlichen Parameter, den Schlüssel, K, und D hat auch einen Parameter, K, und wenn ich, die muss ich mit dazugeben. Das heißt, ich habe dann E von K1M, das ist die verschlüsselte Nachricht, und dann D von K2, von diesem Ergebnis von der verschlüsselten Nachricht sozusagen, und dann habe ich wieder die Originalnachricht zurück. Das sind jetzt zwei verschiedene Schlüssel, einer zum Verschlüsseln, einer zum Entschlüsseln. Und da kommt schon eine ganz wesentliche Eigenschaft rein. Wenn die Schlüssel eben verschieden sind, dann spricht man von einer asymmetrischen Situation. Wenn sie gleich sind, wenn man den gleichen Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln nimmt, dann ist das ein sogenanntes symmetrisches Verfahren, also wenn K2 gleich K1 ist. Jetzt gibt es natürlich Angriffe, wenn Leute versuchen, so eine Verschlüsselung rauszukriegen, und die können verschieden gut informiert sein. Also ein Angreifer kann zum Beispiel nur den verschlüsselten Text haben, kann man sich also vorstellen, natürlich nur das Medium, die Mediendatei, die geschützte zum Beispiel, und möchte natürlich das Original oder vielleicht die Schlüssel, mit denen es dann halt entschlüsseln kann. Das ist die schwierigste Situation, aber es kann natürlich auch Angreifer geben, die das verschlüsselte Objekt haben und das Originalobjekt dazu, was ja auch oft nicht so schwer ist. Also gerade im Medienbereich kann man sich ja vorstellen, dass man das eben, dass man zum Beispiel was kauft, was man schon im Original besitzt, als CD oder so, die Audiogeschichte, und dann kann ich die beiden vergleichen. Das heißt, ich kann unterscheiden, sozusagen den Unterschied zwischen dem Original und der Verschlüsselung beobachten und kann je nachdem eben verschiedene Dinge machen. Ich kann vielleicht sogar, das ist der nächste Punkt schon, die Enkodierung für ein beliebiges Original ausprobieren. Das heißt, ich kann selber verschlüsseln mit dem gegebenen Verfahren und kann schauen, ob ich sozusagen durch Variationen dessen, was ich da reinstecke, ob ich das richtige Ergebnis bekomme. Oder ich kann das Gegenstück machen, also ich kann mir ein beliebiges verschlüsseltes Objekt schaffen und versuchen, das zu dekodieren. Und diese letzten beiden Dinge, also insbesondere das, habe ich natürlich fast immer, weil ich ja die Möglichkeit, so einen Decoder in meinem DRM-Controller immer mit drin habe. Und auch das Erste, dass man das Codieren ausprobieren kann, ist auch ziemlich realistisch, weil diese Algorithmen ja öffentlich sind. Da ist die einzige Frage, wie man an den Schlüssel kommt. Also das ist durchaus so, dass diese ein Text in aller Schönheit sozusagen, alle diese Varianten realistisch sind, dass die Angreifer tatsächlich auch machen können. Was natürlich immer geht, wenn ich Zugriff auf die Algorithmen habe, ist, ich kann im Prinzip einfach alle möglichen Schlüssel ausprobieren. Das geht immer. Und das ist eine Grenze, die diese Algorithmen alle irgendwie einhalten müssen. Sie müssen sozusagen diese Brute Force Attack, wie sie heißen, die alle möglichen Schlüssel ausprobiert haben, werden so komplex machen, dass das nicht realistisch ist, das zu tun. Also mit viel Glück kann man den Schlüssel immer noch erraten. Und letztlich hängt es natürlich auch davon ab, was tatsächlich die Rechenleistung ist. Und damit haben diese Verschlüsselungsverfahren natürlich auch ein Problem, weil die Rechenleistungen immer besser werden. Und es gibt auch so Spekulationen, was denn ist, wenn es wirklich Algorithmen irgendwann mal gibt, die in einem sehr hohen Parallelitätsgrad arbeiten. Also wenn Sie schon bloß solche Rechenzentren anschauen, wie sie jetzt da in Garching draus gebaut werden, wo also unglaublich viele CPUs parallel rechnen, oder auch ganz neue Entwicklungen wie die Quantenrechner, über die geforscht wird. Da kann es sehr wohl sein, dass sich die Situation mit der Rechenleistung nochmal so dramatisch verändert, dass Dinge plötzlich knackbar werden, die einfach aufgrund der Komplexität für sicher gehalten wurden. Das wird man auch gleich sehen, dass historisch da so Schritte gab, in denen das mindestens einmal schon passiert ist eigentlich, dass man die Komplexität nicht ausreichend groß hatte sozusagen. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen was erzählen über symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung und dann noch ein bisschen was über Signaturen und wo die Schlüssel eigentlich herkommen sozusagen. Also symmetrische Verschlüsselung heißt, wir haben den gleichen Schlüssel bei Verschlüsselung und Entschlüsselung, habe ich schon erklärt. Und grundsätzlich kann man noch unterscheiden, in welche die Bit für Bit arbeiten oder welche die größere Blöcke verschlüsseln. Meistens hat man es mit Blockalgorithmen zu tun, die einen gewissen Block verschlüsseln, aber nicht zu groß, also zum Beispiel 64-Bit. Das ist so das Üblichste. Und ein ganz klassischer Standard in dem Bereich ist der DES, Data Encryption Standard. Das ist ein USA-Regierungsstandard, basiert auf einer Entwicklung von IBM. Ist 1977 entwickelt worden und damals, in den Jahren danach, gab es ganz große Diskussionen, warum der gerade so gewählt wurde. Der hat nämlich eine ganz seltsame Schlüssellänge von gerade 56 Bit. Also es war damals auch sehr lange die Diskussion, ob diese 56 Bit nicht gerade so gewählt wurden, dass man mit entsprechenden Ressourcen, die der US-Regierung zur Verfügung stehen, das gerade noch knacken kann, und andere haben eben große Probleme, das zu entschlüsseln, die Ressourcen nicht haben. Es wäre ja kein Problem gewesen, gleich 128 Bit zu nehmen oder so, und dann wäre das natürlich weit, weit weg davon gewesen. Schon mal 64 wäre schwieriger gewesen. Also das sind immer 64 Bit Input, weil es so ein Blockcode ist. Und ganz grob ist es eigentlich nicht schwierig, was da passiert. Es werden in 16 Runden, wird das jeweils durcheinander geworfen sozusagen, die einzelnen 64-Bit-Worte. Und zwar werden die geteilt in ein linkes Halbwort und ein rechtes Halbwort. Das rechte Halbwort wird das nächste linke Halbwort. Und aus dem linken Halbwort und dem rechten wird eine Funktion berechnet, die das nächste rechte Halbwort ergibt. Und zwar wird das linke Halbwort sozusagen, auf das wird so eine Maske draufgelegt, die sich berechnet aus dem rechten Halbwort und dem Schlüssel. Und diese Funktion, die ist selber relativ komplex definiert, die wieder Vertauschungen und Substitutionen in dem Wort durchführt. Und dadurch, dass das 16 Mal hintereinander passiert und dann nochmal vertauscht wird, ist es relativ komplex sozusagen, das nachzuvollziehen, aber auch relativ leicht zu programmieren. Es sind alles Operationen, die in Hardware leicht zu realisieren sind, also dass das sehr schnell ausgeführt werden kann. Dekodierung und Codierung ist genau das Gleiche. Der Algorithmus funktioniert also so, dass das gleiche Verfahren für Codierung und Dekodierung ist. Brute Force heißt, man muss 2 hoch 56 Permutationen ausprobieren, das sind die möglichen Schlüssel. Das hat man für 1977 für weitestgehend nicht zu schaffen gehalten, wobei es, habe ich schon angedeutet, möglicherweise die NSA entweder damals schon oder kurz danach konnte. Man hat es dann 20 Jahre später, 1997, in der Praxis ausprobiert, und zwar so ähnlich, wie ich das vorher bei dem SDMI-Beispiel erzählt habe, ist ein öffentlicher Aufruf veröffentlicht worden, wer kann denn eine gegebene DES-verschlüsselte Nachricht entschlüsseln und das Ergebnis bekannt geben. Und das haben immerhin nach 4 Monaten haben das die Ersten geschafft. Im Jahr 2000 ist das nochmal, das ist immer wiederholt worden, 2000 war das Challenge 3. Dort ist das schon in 22 Stunden gelöst worden, und da ist auch ganz interessant, was das für ein Rechner war. Die haben immerhin 240 Milliarden Schlüssel pro Sekunde überprüfen können, indem sie einerseits Großrechner eingesetzt haben, andererseits 100.000 PCs im Internet sozusagen miteinander vernetzt haben, auf die die Aufgabe verteilt wird und die parallel sozusagen probiert haben. Das heißt, seit 2000 spätestens kann man eigentlich sagen, dass der DES-Standard nichts mehr wirklich schützt. Das gibt dann auch so Versuche, das sozusagen auf dem DES aufsetzen, indem man das dann mehrfach macht, das zu verbessern. Grundsätzlich ist man so ein bisschen in dem Problem, dass natürlich die Regierungen sehr wohl ein Interesse daran haben, diese Verschlüsselungen zu brechen zu können, weil sie letztlich ja abhören wollen. Ich meine, das kennt man ja aus dem Telefonnetz zum Beispiel. Dort ist es ja auch so, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen es sehr wohl erlaubt ist, abzuhören. Wir hatten ja auch gerade diese große Diskussion um diese Staatstrojaner. Was übrigens auch eine Konsequenz aus dem ganzen Problem hier ist. In dem Moment, wo man eine Verschlüsselung bereitstellt, die auch für die staatlichen Stellen nicht mehr zu entschlüsseln ist, in dem Moment ist das natürlich auch eine sehr gefährliche Waffe. Deswegen werden starke kryptografische Produkte immer noch als Waffentechnologie von der US-Regierung behandelt. Gibt es auch Exporteinschränkungen. Es werden oft nur Dinge exportiert, die eine schwächere Kryptografie haben. Und die Konsequenz, dass man zum Beispiel sowas schafft wie einen Staatstrojaner, ist natürlich davon abgeleitet, weil wenn die Übertragung selber der Nachricht eben nicht mehr zu beobachten ist, dann muss ich sozusagen an die Quelle ran und muss dort, wo die Sachen eingetippt werden, eben versuchen, das zu beobachten, was da in der Nachricht drin steckt. Deswegen eben so Virentechnologie quasi. Ja, Algorithmen, das IDEA lasse ich vielleicht jetzt bloß als historische Erinnerung. Das ist 1990 schon eigentlich ein Algorithmus, der sehr stark und genauso schnell oder sogar schneller als das DES war und sehr gut funktioniert hat und bis heute als sicher gilt. Aber der Standard, der dann letztlich die größte Bedeutung gewonnen hat, ist AES. Und das heißt, habe ich vorher gesagt, kannte keiner, Advanced Encryption Standard. Und der ist von dem US-Institut, dem National Institute of Standards and Technology, standardisiert worden, ist aber kein Standard, den die US-Regierung geschaffen hat, sondern die haben auch wieder eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, wer hat denn sozusagen den Vorschlag für einen öffentlich bekannten, nicht von Patenten geschützten, symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus, der die Schlüssellängen 128, 192 und 256 Bit unterstützt. 256 Bit ist schon eine ganze Menge. Da gab es 15 Einreichungen, von denen dann 5 ausgewählt worden sind. Und letztlich ist hier der dritte, der Rheindahl, dann zu dem geworden, ein bisschen weiterentwickelt, was heute AES ist. Das ist übrigens wieder ein nettes Beispiel dafür, dass die sogenannte Hightech auch in den USA nicht immer aus den USA kommt, sondern auch aus Europa. Rheindahl heißt deswegen so, weil das Vincent Reimann und John Dahlen in Belgien entwickelt haben. Und der funktioniert im Prinzip schon so ähnlich wie der DES, das heißt, es sind auch bis zu 14 Runden, die hintereinander die Worte verwürfeln, die 64-Bit-Worte. Abhängig, wie viele das sind, hängt davon ab, welchen Schlüssel man hat, also wie lang der Schlüssel ist und wie lang die Blöcke auch sind. Der kann also auch andere Blockgrößen als 64-Bit. Und der macht noch ein paar mehr Operationen, nicht bloß das XOR und Substitutionen, sondern auch so Shifts in der Matrix-Repräsentation und auch noch sozusagen Matrix-Operationen, die jetzt in der Matrix tatsächlich die Spalten miteinander verrechnen. Das ist für uns jetzt auch nicht so ungeheuer wichtig, was er tut. Wichtig ist, dass er eben mit sehr großen Schlüssellängen bis 256 Bit auskommt und das bis heute auch keine Ideen gibt, wie man sozusagen systematische Schwächen in dem Algorithmus finden könnte, die jetzt irgendwie den Suchraum verkleinern können, dass man nicht alle Schlüssel ausprobieren muss. Es gibt auch andere, also zum Beispiel diese RC4, RC6 war da oben, glaube ich, erwähnt. Das ist der Don Rivest, der auch alle seine Algorithmen mit Rivest Cipher RC markiert hat. Also es gibt eine Reihe von öffentlich verfügbaren Verschlüsselungsverfahren, symmetrischen, die sehr gut sind. Tja, jetzt gibt es aber ein Problem bei diesen Dingen. Sie müssen natürlich, um asymmetrisch ver- und entschlüsseln zu können, müssen Sie einen gemeinsamen Schlüssel haben. Das heißt, dieser Schlüssel war bei Verschlüsselung und Entschlüsselung gleich. Das heißt, ich muss den Schlüssel, den ich bei der Verschlüsselung benutzt habe, muss ich irgendwie zu dem entschlüsselnden Softwarebestandteil da transportieren. Das ist schon mal ein bisschen doof, weil das ja 256 Bit sind, also schon mal einfach, wenn man es jetzt eintippen wollte oder über das Telefon weitergeben oder so, ist das einfach schon schwer handhabbar. Tatsächlich macht man sowas aber auch, gibt es also im Banking ja auch, dass man eben dann irgendwelche Briefe kriegt mit ganz langen Sequenzen von Buchstaben und Zahlen, die man da eintippen soll. Es gibt auch Systeme, die es versuchen, online zu verteilen, was natürlich wieder für sich so gewisse Probleme mit sich bringt, weil die natürlich selber wieder Angriffen ausgesetzt sind. Eine ganz geniale Idee stammte da aus dem Jahr 1976, das sind nämlich diese sogenannten asymmetrischen Verfahren, da muss man die Herren Diffie und Hellman vor allem nennen, indem man sagt, man benutzt zwei verschiedene Schlüssel, die zusammenpassen, einen privaten, geheim gehaltenen Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und die Grundidee ist die, ich habe eine Nachricht M, die ich verschlüsseln will, in C wie vorher, und das mache ich mit meinem öffentlichen Schlüssel. Und wenn ich sie entschlüsseln will, dann brauche ich einen privaten Schlüssel, der dazu passt. Das heißt, wenn also jetzt jemand mir eine Nachricht schicken will, dann braucht er meinen Public Key, der zu meinem Private Key, zu meinem Secret Key passt. Tatsächlich ist es so, dass ist bei mir auch so, dass auf der Webseite der öffentliche Schlüssel verfügbar ist. Den kann jeder sich dort holen, wenn er will, kann die Nachricht dort damit verschlüsseln. Und weil ich den entsprechenden geheimen Schlüssel habe, kann ich die entschlüsseln. Das heißt, es gilt diese Eigenschaft SK von PK von M, gibt mir wieder die Nachricht. Wesentlich dabei ist natürlich, dass jemand, der meinen öffentlichen Schlüssel liest im Netz, dass der daraus diesen geheimen Schlüssel nicht berechnen kann. Das heißt, dieses Paar muss so angelegt sein, dass es einerseits diese Eigenschaft hat, dass privater Schlüssel angewendet auf öffentlichen Schlüssel oder private Entschlüsselung sozusagen angewendet auf öffentliche Verschlüsselung, dass das tatsächlich die Nachricht gibt. Und dass man eben aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten nicht ausrechnen kann. Die Grundidee ist, ich brauche Funktionen mathematisch, die sozusagen in eine Richtung leicht zu berechnen sind, in der anderen schwer. Das heißt, dass ich die beiden Schlüssel sozusagen zu einem Pärchen verbinden kann. Kann ich zum Beispiel mir vorstellen, dass ich da ein Produkt bilde von Primzahlen. Und dieses Produkt der Primzahlen kann ich sehr wohl öffentlich bekannt geben. Jemand, der die Zerlegung wieder in die einzelnen Zahlen haben will, der hat das Problem, dass er eine große Zahl in Primfaktoren zerlegen muss, was ein sehr komplexer Algorithmus ist. Das ist so die Grundidee. Der bekannteste Algorithmus dieser Art, der auch sehr häufig praktisch eingesetzt wird, ist RSA. Der heißt deswegen so, weil das die Namen sozusagen der Autoren sind, Ronald Rivest, Eddie Jamir und Leonard Edelman vom MIT. Der Algorithmus steht hier, ich werde gleich nochmal ein kleines Zahlenbeispiel so ein bisschen illustrieren. Es ist tatsächlich so, dass man zwei große Primzahlen nimmt und deren Produkt ausrechnet. Und statt dass man dieses Produkt selber sozusagen bekannt gibt als öffentlichen Schlüssel, nimmt man eine Zahl E, die kleiner ist und die aber teilerfremd zu diesem Produkt hier nicht direkt P mal Q, sondern P minus 1 mal Q minus 1 ist. Also diese Zahl zusammen mit dem das Produkt zusammen mit der Zahl E ist der öffentliche Schlüssel und jetzt kann ich das Inverse von dem E ausrechnen, D sodass das, wenn man jetzt Modulo Phi rechnet, i mal d gleich 1 ist, also dass ich in dem Modulo Phi in dem, tatsächlich das Multiplikationsinverse habe. Und das ist dann der Entschlüsselungsalgorithmus, der geheim gehalten wird. Wie man das ausrechnet, wenn wir gleich sehen, es geht im Prinzip mit ganz klassischen, ja, ähnlich wie im größten gemeinsamen Teiler, mit ganz klassischen Algorithmen. Die Verschlüsselung geht nun so, dass man die Nachricht exponentiert sozusagen mit dem E und das Ganze, wir rechnen immer modulo n, also modulo dieses Produkts, dieses großen Produkts von Primzahlen, und die Entschlüsselung ist genau der gleiche Algorithmus. Also das ist hier auch gegeben, wie wir es bei der symmetrischen Verschlüsselung bei DES und AES hatten, dass Verschlüsselung und Entschlüsselung das gleiche algorithmisch ist. Das hat viele praktische Vorteile. Ja, wenn man das jetzt in Zahlen anschaut, dass man ungefähr eine Vorstellung kriegt, also ich nehme zwei Zahlen, ich habe jetzt hier bloß 11 und 13 als Primzahlen genommen, dann ist das natürlich kein besonders starker Algorithmus, die sind in Wirklichkeit viel größer. Die multipliziere ich miteinander, gibt mir in dem Fall 143. Dann brauche ich irgend so eine Zahl, die relativ teilerfremd ist zu diesem Produkt, p minus 1, q minus 1, also 120 ist es, wenn man das ausrechnet. Das macht man sich im täglichen Leben relativ einfach, indem man da Zahlen nimmt, die Primzahlen sind, die garantiert teilerfremd zu allem sind, und zwar Fermat-Primzahlen, also zum Beispiel 3, 17, 65.537 wären solche, da gibt es relativ weit sozusagen Abständen. In unserem Beispiel nehmen wir jetzt mal 23, ist auch eine Primzahl, bestimmt teilerfremd zu 120. Und jetzt haben wir gesagt, n, also das Produkt, zwar 143, und das e, die 23, ist der öffentliche Schlüssel. Und jetzt müssen wir dieses d ausrechnen, dass, wenn man das anschaut, also wie war das, e, d gleich 1 modulo phi. Das heißt, wenn wir jetzt das 1 rüberbringen, ed minus 1 ist gleich, letztlich gleich 0 sozusagen mit phi. Das heißt, es muss k mal dem modulo phi, das heißt, es muss k mal das phi sein. Ed minus 1 gleich k mal phi. Und das ist, wenn man die Zahlen jetzt einsetzt, 23d minus 1 gleich k mal 120. Also das ist keine unlösbare Aufgabe. Das kann man mit eine Variante vom euklidischen Algorithmus für die Berechnung vom größten gemeinsamen Teiler, kann man das auflösen und das d und das k bestimmen. Also bei d gleich 47 und k gleich 9 haben wir eine Lösung. Und damit haben wir also das gleiche Produkt, die 143 und das 47 als Geheimnis sozusagen. Verschlüsseln, wenn ich jetzt die Nachricht 7 verschlüsseln wollte, dann nehme ich also 7 hoch 23, das ist das e modulo 143. Glauben Sie mir mal, dass da, wenn man Modulo 143 rechnet, die 2 rauskommt. Und wenn ich jetzt die 2 wieder nehme und die hoch das private Geheimnis 47 nehme, Modulo 143, dann kommt wieder die 7 raus. Also so die Zahlen jetzt im Detail nachzuvollziehen, ist gar nicht so wichtig. Das ist bloß sozusagen eine Erklärung, dass die Mathematik, die dahinter steht, jetzt nicht so ungeheuer komplex ist. Sicher eine Menge clevere Ideen dahinter, aber es sind jetzt keine extrem komplizierten Rechenoperationen, die da benutzt werden. Ja, das sind 1024 Bit, die ich maximal in den Schlüssel stecken kann. Und wir haben gerade gesehen, der Algorithmus selber, die Ver- und Entschlüsselung, ist exponentieren. Das heißt, das ist sehr aufwendig, das zu rechnen. Und das ist ein Problem mit dem RSA. Das heißt, RSA ist als asymmetrisches Verfahren viel, viel langsamer als die symmetrischen Verfahren. Also wenn man RSA mit DES zum Beispiel vergleicht, dann sind das Faktoren in der Größenordnung mindestens 100 Mal oder auch 1000 bis 10.000 Mal. Was kann ich denn da machen, geschickterweise, um das Problem sozusagen zu lösen? Ich kann die beiden Dinge kombinieren. Ich kann einen symmetrischen Schlüssel mit einem asymmetrischen Verfahren sozusagen übertragen. Das heißt, ich nehme den symmetrischen Schlüssel, den ich an den Gesprächspartner übermitteln will, um zum Beispiel eine Musik zu verschlüsseln, brauche ich, und zu entschlüsseln. Da ist ja das Entschlüsseln zeitkritisch, das heißt, da sollte ich unbedingt das symmetrische Verfahren benutzen, aber den Schlüssel selber übertrage ich mit dem asymmetrischen Verfahren. Das heißt, der Kommunikationspartner kann zunächst mal mit einfach Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel und Also ich kann durch Zugriff auf den Schlüssel des Kommunikationspartners und verschlüsseln. Damit kann ich sicherstellen, dass der meine Nachricht kriegt. In der Nachricht drin steckt der Schlüssel, das symmetrische Verfahren, mit dem ich nachher die großen Massenentschlüsselungen mache. Das ist also eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Und tatsächlich machen Sie das dauernd. Also wenn Sie zum Beispiel SSL machen hier, HTTPS zum Beispiel, oder wenn Sie IPsec hier mit VPN-Zugriff vom Leibniz-Rechenzentrum machen, da wird immer zunächst mal über RSA ein sozusagen ein Kanal hergestellt, über den Sie sichere Informationen übertragen können, und dann wird der symmetrische Schlüssel übertragen und die tatsächliche Massendatenkodierung, die passiert dann über diesen Schlüssel, auf den sich die beiden Partner sozusagen geeinigt haben oder den die beiden gemeinsam wissen. Ja, das ist jetzt für verschiedene andere Sachen noch praktisch, also das ist jetzt Verschlüsselung und Entschlüsselung, kann man sich schon vorstellen, dass natürlich die Verschlüsselung von einem großen Medienobjekt, was weiß ich, ein Musikstück, ebenso funktioniert, es wird symmetrisch verschlüsselt und dann asymmetrisch der Schlüssel übertragen. Das ist alles soweit okay. Das Problem ist natürlich, dass wir immer noch nicht recht wissen, wer der Urheber ist von so einer verschlüsselten oder auch nicht verschlüsselten Nachricht. Und auch dafür kann man diese Kryptosysteme wunderbar benutzen. Ich kann nämlich sozusagen sicherstellen, dass eine Nachricht von einem bestimmten Urheber stammt, indem ich die ganze Nachricht sozusagen mit einem Siegel versehe, in gewissen Hinsicht. Und zwar zum Beispiel das RSA hat diese schöne Eigenschaft, dass nicht nur SK von PK, also wenn ich das öffne, entschlüssel, verschlüssel und dann mit dem privaten entschlüssel, dass das die Nachricht gibt, sondern andersrum auch. Das heißt, wenn ich die Nachricht mit meinem privaten Schlüssel verschlüssel und jemand mit dem öffentlichen Schlüssel, mit dem passenden, wieder drauf geht, dann kriegt er auch die Nachricht wieder zurück. Und das ist natürlich praktisch. Das heißt, wenn ich eine Nachricht rausschicken will, von der jeder wissen kann, dass die oder überprüfen kann, dass die von mir stammt, dann verschlüssel ich die mit meinem privaten Schlüssel. Deswegen wissen die anderen meinen privaten Schlüssel nicht, aber sie kriegen die verschlüsselte Nachricht. Mein öffentlicher Schlüssel ist auf der Webseite für alle zugänglich oder sonst irgendwie bekannt gemacht. Das heißt, jeder kann den Algorithmus nehmen, den öffentlichen Schlüssel, meine Nachricht anschauen, versuchen zu entschlüsseln, und wenn dann die Nachricht rauskommt, dann weiß man, dass die Nachricht wirklich von mir stammt. Das ist also nicht ganz so trivial zu verstehen vielleicht. Also wir haben die Alice und den Bob nochmal. Die Alice schickt sozusagen die Nachricht selber und das verschlüsselte, nein, dieses signierte Ergebnis, sollte man eher sagen, ist ja nicht wirklich verschlüsselt in dem Sinn, weil die Nachricht selber ist ja im Klartext daneben. Aber dieses Ergebnis der Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel, was so eine Art eben Unterschrift ist, und der Bob, der muss eben nun den öffentlichen Schlüssel benutzen und sozusagen so tun, als würde es verschlüsseln und damit die Nachricht M rauskriegen, oder wenn er das M rauskriegt aus dem S, dann hat er eben den Beweis, dass das wirklich mit Alice geheimem Schlüssel verschlüsselt worden ist und dass es wohl wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit von der Alice kommt. Also auch da gibt es andere, aber das ist ein ganz einfaches Verfahren für digitale Signaturen. Was vielleicht ein bisschen problematisch ist natürlich, ist, dass ich jetzt diese gesamte Nachricht schicken muss und nochmal ihre verschlüsselte Version. Da gibt es auch Tricks, mit denen man die Nachrichten, das Informationsvolumen deutlich reduzieren kann, mit den sogenannten Hashes oder Digests, bei denen Sie aus einer langen Nachricht einen kurzen Fingerabdruck sozusagen produzieren können, der aus dem sehr schwierig ist, die Nachricht rauszurechnen, also die Originalnachricht. Und die auch, so wie man es bei Hash-Funktionen kennt, eben sehr gut streut. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei verschiedene Nachrichten den gleichen Hashcode haben. Das kennt man ja so aus den Datenstrukturen mit den Hash-Funktionen. Jetzt geht es aber eben Hash-Funktionen, die auf ganz große Strings sozusagen angewendet werden, also zum Beispiel auf ein ganzes großes Dokument, auf ein Bild, auf ein Musikstück oder große Teile von einem Musikstück oder so. Auch da gibt es verschiedene relativ einfache Algorithmen, zum Beispiel MD5 ist einer von denen. Da kommen dann so Sachen 128, 160 Bit oder so raus. Und das ist natürlich schon viel realistischer, dass ich die Nachricht nehme, von der so einen Hash berechne und den Hash dann signiere, also sprich mit meinem geheimen Schlüssel verschlüssele. Damit habe ich sozusagen ein sehr kleines, überschaubares Stück an Informationen, das ich dazu tue, ist viel besser, irgendwie als Signatur sozusagen sich dazu eignet, als die gesamte Nachricht zu übertragen. Das ist also schon mal eine gute Geschichte. Ich habe die Originalnachricht plus den Hash der Originalnachricht und die signiert sozusagen. Damit kann ich beweisen, dass die Nachricht von einer bestimmten Stelle kommt. Damit ist die Nachricht selber natürlich nicht verschlüsselt. Das müsste ich nochmal extra machen, aber da spricht auch nichts dagegen, die Nachricht unabhängig davon zu verschlüsseln natürlich. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, weil diese öffentlichen Schlüssel tatsächlich einer Person zuzuordnen oder einer Organisation auch nicht ganz so trivial ist. Also ich habe gerade gesagt, na wunderbar, mein öffentlicher Schlüssel liegt auf meiner Webseite, aber auch Webseiten lassen sich ja ohne weiteres fälschen. Das heißt, grundsätzlich besteht eine Gefahr, dass irgendjemand zum Beispiel einen öffentlichen Schlüssel, ein öffentlich-privates Schlüsselpaar erzeugt und an irgendeiner Stelle hinreichend plausibel bekannt macht, dass das mein Schlüssel ist. Und dann kann er Nachrichten abfangen, die eigentlich an mich gerichtet sind. Wenn die mit diesem Schlüssel kodiert sind, hat er den geheimen Schlüssel und kann die dekodieren. Das heißt, es ist ganz wesentlich, dass wir sicherstellen, dass dieser öffentliche Schlüssel tatsächlich mit dieser Identität verbunden ist. Und das ist an sich wieder eine relativ komplizierte Geschichte. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass wenn Sie wirklich tragfähige, für Geschäftsbeziehungen nutzbare öffentliche Schlüssel haben wollen in so einer Public-Key-Infrastruktur, dass Sie dann bestimmte Organisationen brauchen, die Sie dann zum Beispiel zum Postamt schicken und ein Postidentifikationsverfahren mit ihnen machen, wie bei einer Kontoeröffnung oder so auch. Muss also einen Ausweis herzeigen müssen. Und das sind solche Einrichtungen, die hier als Trusted Third Parties bezeichnet werden, die zunächst mal die Identität zu dem Schlüssel sozusagen zuordnen. Und was diese Trusted Third Party macht, ist, dass sie ein sogenanntes Zertifikat ausstellt. Das ist im Prinzip nur eine kleine Nachricht. Und der steht drin, wer das wirklich ist, also die Person oder Organisation und ihr öffentlicher Schlüssel. Und das Zertifikat selber ist wieder signiert mit dem Schlüssel sozusagen der Trusted Third Party. Das heißt, die nimmt von dem Paar Identity PK, nimmt es wieder eine Hash und signiert es mit ihrem geheimen Schlüssel, von dem jeder den öffentlichen Schlüssel haben kann. Der öffentliche Schlüssel für diese Trusted Third Party, was weiß ich, für die Deutsche Telekom zum Beispiel, die macht sowas, der ist bekannt. Und damit kann ich, wenn ich den Schlüssel der Deutschen Telekom habe, kann ich dieses Zertifikat anschauen und kann sagen, aha, mit dem öffentlichen Schlüssel der Deutschen Telekom lässt sich diese Signatur sozusagen validieren. Das heißt, diese Zuordnung zwischen der Identität und dem hier gegebenen öffentlichen Schlüssel, die ist korrekt. Dementsprechend kann ich darauf vertrauen, dass das die Person ist tatsächlich, zu der dieser öffentliche Schlüssel gehört. Ich kann es also damit verschlüsseln und der Person schicken und die wird dann den passenden geheimen Schlüssel haben. Jetzt ist es natürlich, hängt es ganz wesentlich daran, dass man diese öffentlichen Schlüssel der Trusted Third Parties kennt. Und da gibt es eine ganze Hierarchie im Prinzip von Organisationen, weil das sogenannte Certification Authorities sind, die jetzt so ein Zertifikat ausstellen. Letztlich muss das aber auf eine Anzahl von ganz wenigen sogenannten Root Certification Authorities zurückgeführt werden. Das heißt, die können sehr wohl anderen Certification Authorities wieder sozusagen ein Zertifikat ausstellen, dass die selber öffentliche Schlüssel ausstellen und zertifizieren können. Aber es muss immer klar sein, dass der Pfad sozusagen zurückverfolgbar ist zu diesen wenigen Root Certification Authorities, von denen man die Schlüssel einfach weiß, die typischerweise zum Beispiel in Webbrowser eingebaut sind, die bekannt sind. Oder die im Extremfall wirklich irgendwo in einer Zeitung publiziert oder an der Litfaßsäule angeschlagen werden könnten. Das Ganze ist nicht unproblematisch, weil es im letzten Jahr oder so eine Reihe von massiven Hackerangriffen auf Certification Authorities gab. Also zum Beispiel in Holland ist eine staatliche Certification oder staatlich lizenzierte Certification Authority über lange Zeit wohl angegriffen worden, weil die intern vermutlich auch mit ihrer Infrastruktur ein bisschen geschlampt haben. Und man weiß nicht genau, wie viele Zertifikate diese Organisation ausgestellt hat, aber vermutlich sind eben dann sozusagen fehlerhafte Zertifikate im Umlauf, die jemand gemacht hat, der sich sozusagen der Infrastruktur der Certification Authority bedient hat, weil er die fernsteuern konnte. Das ist also auch nicht hundertprozentig sicher, das Ganze. Aber die Grundidee ist, dass ich Nachrichten sozusagen mit Zertifikaten versehen kann für den öffentlichen Schlüssel, und zwar möglicherweise mit einer ganzen Kette von Zertifikaten von der Certification Authority, die meinen Schlüssel auf mich zurückführt, und dann vielleicht nochmal mit einem weiteren Zertifikat, das jetzt diese Certification Authority auf die Identität der Root Authority zurückführt. Also das Entscheidende ist, wie gesagt, dass man eben man hat eine Kette von Vertrauen, und das Wesentliche ist, dass man einerseits diese Root Public Key, dass man den wirklich weiß, und dass die einzelnen Certification Authorities, die beteiligt sind, dass die eben auch entsprechend vertrauenswürdig sind, was leider sich schon als ein Angriff herausgestellt hat. Ich glaube, das kann man jetzt mal überspringen, das X509, weil das passt hier eigentlich ein bisschen besser, weil das ist ein Ansatz, der durchaus interessant ist. Da tauchen auch zwei Stichworte auf, nämlich PGP und GPG. Das sind die zwei bekanntesten Implementierungen für öffentliche und private Schlüssel, insbesondere das GPG. Ist also eine Open-Source-Lösung, die die gesamte asymmetrische Verschlüsselungsinfrastruktur bereitstellt. Da können Sie einfach, wenn Sie es sich installieren, Ihr Paar privaten öffentlichen Schlüssel erzeugen. Sie haben die Verschlüsselung und Entschlüsselungsalgorithmen. Allerdings ist bei dem System zunächst mal nicht vorgesehen, dass man eine zentrale Autorität hat. Bei einem offenen Standard- und Open-Source-Prinzip würde das auch ein bisschen dem ganzen Prinzip widersprechen. Allerdings gibt es ein System dabei, das eigentlich schon lange existiert und verblüffend nahe an dem ist, was man heutzutage in sozialen Netzen irgendwie so kennt. Ich kenne bestimmte Leute um mich rum sozusagen, deren Identität ich selber bestätigen kann. Mit denen habe ich Beziehungen, das sind meine Geschäftspartner, das sind meine Freunde, mit denen habe ich schon oft Nachrichten ausgetauscht. Deren öffentlichen Schlüssel kenne ich, und ich weiß, dass der den richtigen privaten Schlüssel dazu hat. Das heißt, ich kann dafür bürgen, dass dieser öffentliche Schlüssel, den meine, die hier rot markiert sind, meine direkten Bekannten haben, dass die nun stimmen sozusagen, dass die Identität mit dem Schlüssel übereinstimmt. Jetzt hat der aber natürlich auch wieder Bekannte, mein Freund, also der Allen-Freund hat hier einen Bernie Fremder als Freund in dem Fall, den er auch genauso gut kennt. Das heißt, der hat Vertrauen zu dem. Das bedeutet für mich, dass ich indirekt sozusagen auch dem hier vertrauen kann, weil ich vertraue meinem Freund und der vertraut dem anderen, also wird die Identität von dem zu einem öffentlichen Schlüssel wohl auch sichergestellt sein. Und der Rest von dem Diagramm ist eigentlich jetzt bloß noch sozusagen systematisch fortgesetzt. Da haben Sie zum Beispiel hinten jetzt wieder einen, das ist im direkten Vertrauen zu dem, der im direkten Vertrauen zu meinem Freund ist. Das heißt, wir haben jetzt also schon eine Kette von insgesamt 1, 2, 3 direkten Vertrauensschritten, und daraus leiten wir aber auch wieder ein indirektes Vertrauen ab. Gefahr ist dabei natürlich auch immer wieder, dass irgendjemand dazwischen sozusagen jemand als Freund ausgibt und als jemand, dem er vertraut, obwohl das nicht wirklich so ist. Auch das kennen wir aus den sozialen Netzen, dass Leute sich als Freunde anbieten, von denen man nie was gehört hat, und manche akzeptiert die und schon bestehen solche Vertrauensbeziehungen. Das Ganze wird aber dadurch wieder entschärft, dass wir ja typischerweise von mir zu diesem Christian Fremder hier eine ganze Reihe von verschiedenen Beziehungen haben. Und auch das kennen Sie aus sozialen Netzen, dass viele verschiedene Pfade gibt, kürzere und längere, über denen sozusagen Kontakt zu einer anderen Person hergestellt wird. Das heißt, wir haben so ein Netz, und in dem Moment, wo es viele Pfade gibt, die vertrauenswürdig auf den anderen Partner zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich enorm hoch, dass diese Identität tatsächlich auch richtig ist, beziehungsweise umgekehrt ist es eben sehr schwer, in so einem Web tatsächlich eine gefälschte Identität unterzubringen. Das ist also ein Versuch, dieses streng hierarchische Zertifizierungsprinzip durch so ein dezentrales Netz von gegenseitiger Zertifizierung zu ersetzen. Ja, ich gebe ja zu, dass das jetzt alles ein ganz schneller Durchlauf war. Andererseits spart es vielleicht auch viel Arbeit, weil das ist sozusagen in der, wie man so schön sagt, in der Nussschale das Wesentliche, glaube ich, was man zunächst mal wissen muss, um mit diesen kryptografischen Verfahren umzugehen, und ist damit auch sozusagen die Grundlage für alles das, was ich bei Rechtemanagement immer erzählt habe. Da werden Dinge verschlüsselt. Ist auch die Grundlage, immer wenn man irgendwo sagt, man will zum Beispiel ein Datenpaket zusammenhalten, sicherstellen, dass es nicht getrennt wird, kann man eben immer mit diesen Verfahren machen, indem man zum Beispiel einen Hash drüber bildet und mit einem geheimen Schlüssel verschlüsselt, und jeder andere kann überprüfen, ob das passt. Ja, Dankeschön für heute, und das war es jetzt auch mit Rechtemanagement und Kryptographie. Das nächste Mal geht es wieder in ein ganz anderes Thema. Dankeschön.